Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Es könnte so schön sein. Im Fußballstadion trifft sich die internationale Gesellschaft und fiebert 90 Minuten mit. Danach gibt es Gewinner und Verlierer und im besten Fall liegen sich die dann nach dem Spiel in den Armen. Das ist natürlich eine sehr naive Vorstellung davon, was die Europameisterschaft, die heute Abend beginnt, sein könnte. Ob Fußball trotzdem als sozialer Kitt taugt, darüber sprechen wir gleich mit dem Schriftsteller und Philosophen Wolfram Eilenberger. Wir berichten außerdem über eine Ausstellung in München mit Werken von Peter Paul Rubens, über Shakespeares Timon in Athen, in Magdeburg und über den Dokumentarfilm Der Schatten des Kommandanten.
Fußball ist ein Gesellschaftssport und es bringt natürlich Menschen zusammen, auf natürliche Art und Weise, weil das der Sport Nummer eins ist. Und deswegen ist es für mich überhaupt keine Frage, sondern es ist die Möglichkeit, genau das zu zeigen, weil der Fußball Menschen zusammenbringt und Brücken bauen kann.
Das sagte der ehemalige Fußballnationalspieler Philipp Lahm heute Morgen im Deutschlandfunk. Lahm ist Turnierdirektor der Fußball-Europameisterschaft der Männer, die heute beginnt, unter ganz anderen Vorzeichen als das WM-Sommermärchen 2006 in Deutschland. Die Gesellschaft in Deutschland ist gespalten, auch wegen des Ukraine-Krieges. Und die EU-Wahlen haben gezeigt, dass illiberale und rechtspopulistische Parteien immer mehr Zuspruch bekommen. Kann der Fußball hier als sozialer Klebstoff und demokratiefördernd wirken? Darüber habe ich mit Wolfram Eilenberger gesprochen, Schriftsteller und Philosoph. 2006 hat er das Buch Lob des Tores veröffentlicht. Ich habe ihn gefragt, wie er das eigentlich beschreiben würde, was heute Abend beginnt. Die spielerische Austragung irgendwie immerwährender Konflikte oder gut bezahlte körperliche Arbeit in einem durchkapitalisierten System?
Ich würde sagen, weder noch, was heute Abend beginnt, ist ein radikal offenes Ereignis, dessen Verlauf niemand, weder der liebe Gott noch wir, voraussagen können. Und ich glaube, das ist das, was den Fußball wirklich auch ausmacht, gerade in dieser Zeit. Wir sind in dieses Turnier ja geworfen in einer sehr sensiblen Phase, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Und das ist ein großer Unterschied zum Jahre 2006, in der es ein gefestigtes Land war, das sich auf einer Aufstiegserzählung befand. Und in diesem Moment ist es ein Kippbild. Wir wissen tatsächlich nicht, in welche Richtung uns dieses Turnier leiten wird. Und andererseits ist es nicht überhöht gesprochen, wenn man sagt, solche Turniere sind in der Selbstwahrnehmung eines Landes, aber auch in der Außenwahrnehmung eines Landes äußerst wichtige und auch wegweisende Ereignisse.
Also hat Fußball eine Dimension oder eine Funktion auch über das Spiel des Zufalls, was Sie ja gerade beschrieben haben, hinaus?
Absolut. Es wird wieder so sein, dass viele Menschen, nicht nur die zu uns reisen in dieses Land, sondern es jetzt auch verschärft wahrnehmen, sich ein Bild unseres Landes machen werden. Und dieses Bild wird ein sehr, sehr wichtiges sein. Und das Zweite ist ja natürlich auch, wir sind derzeit in einer Phase, in der wir uns als Land fragen, wer wir sind, was wir überhaupt noch können, was unsere Kenntlichkeit wäre. Und das ist deswegen besonders interessant, weil diese Mannschaft selbst, die dann aufs Feld geht heute Abend, diese Fragen an sich selbst auch stellt. Wir haben eine Mannschaft, die nicht weiß, wie gut sie ist, die keine Kenntlichkeit hat, die vielleicht einen wunderbaren Prozess für sich selbst anleitet. Und wenn wir auf die Frage von nationaler Identität und Patriotismus gehen, wird es auch sehr interessant sein zu sehen, wie sich die Frage der Fahne und wie sich die Frage der Hymne und wie sich die Frage der Identifikation mit dieser Mannschaft die nächsten Wochen entwickelt.
Das war ja im Prinzip auch das Sommermärchen 2006, also das Schwenken der Deutschlandfahne ohne das schlechte Gewissen. Etwas, was für viele Deutsche richtigerweise vielleicht auch neu war. Wie sehen Sie das denn nach der Zeitenwende?
Na, es ist sicher so, dass das Schwenken der Fahne jetzt eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Wert hat. Natürlich auch vor dem Hintergrund der AfD, vor dem Hintergrund, dass eine gute Hälfte des Landes mittlerweile in den Rechtsnationalismus abdriftet. Und es ist aus meiner Sicht aber sehr wichtig für eine Demokratie, dass man sich diese Symbole wie die Fahne nicht vereindeutigen lässt von rechts. Es ist eine Fahne, die für Einigkeit und Recht und Freiheit steht. Es ist an sich erstmal ein patriotisches und kein nationalistisches Bekenntnis. Und wir werden sehen, wie sich dieses Fahnenverhalten ausspielt. Aber zu sagen, wir dürfen das jetzt nicht mehr machen, weil wir einen starken Rechtsruck haben, hieße, glaube ich, den Rechten schon in die Arme zu spielen und diese Symbole, die doch sehr wichtig sind, für sich zu vereindeutigen.
Es ist aber irgendwie auch eine schizophrene Erfahrung, der Fußball. Also es gab vor 2-3 Monaten eine interessante Dokumentation mit dem Titel Das letzte Tabu. Da ging es um homosexuelle Fußballer und dass es auch heute noch eigentlich unmöglich ist, sich als homosexuell zu outen im Fußball. Und jetzt gerade vor kurzem eine Dokumentation über Fußballer mit migrantischen Wurzeln, wo im Prinzip dann auch klar wurde, dass doch relativ viele Deutsche, es gab noch eine Umfrage dazu, das problematisch finden, dass da keine Bio-Deutschen auf dem Platz stehen. Jetzt wirbt der Fußball immer für Diversität, für Vielfalt. Würden Sie das auch schizophren bewerten?
Nein, das würde ich ganz positiv bewerten, wenn Sie das mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, der deutschen Handball-Nationalmannschaft, der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft vergleichen. Dann ist der Fußball eine adäquate oder sogar übermäßige Repräsentation von Pluralismus und Vielfalt in diesem Land, der Hintergründe, der Prägungen, selbst der Körperlichkeit. Ich denke, wenn es einen Sport gibt, der das Versprechen von Sport als Integration in der Gesellschaft glaubhaft verkörpert, dann ist es der Fußball im Gegensatz zu fast allen anderen Mannschaftssportarten, die durch eine stark akademisierte weiße Mittelschicht geprägt sind. Dem Fußball ausgerechnet den Vorwurf zu machen, er sei da in gewisser Weise verlogen oder nicht konsequent, das lässt sich weder empirisch noch, glaube ich, auch aus der Alltagswahrnehmung wirklich plausibilisieren. Und ein Bereich, in dem das tatsächlich bisher nicht der Fall war, ist die Frage von Homosexualität und Anerkennung von Homosexualität im Fußball. Da ist in der Tat sehr vieles zu leisten und man könnte sich wünschen, dass man dort ein weiteres Tor durchschreitet. Wir haben aber am Beispiel von Katar gesehen, dass diese Überfrachtung des Fußballs mit allzu sozialen Aufgaben problematisch werden kann. Und ich glaube, die beste Weise für eine Mannschaft, emanzipativ zu wirken, ist, Vielfalt zu verkörpern und sportlich erfolgreich zu sein. Dann sind alle anderen Prozesse auch leichter einzuleiten.
Der Schriftsteller und Philosoph Wolfram Eilenberger darüber, was der Fußball für die Gesellschaft leisten kann und was nicht. Was die Erfindung des Buchdrucks für die Kunst geleistet hat, das ist unser nächstes Thema. Kupferstiche konnten vor 500 Jahren in immer wieder neuen Abzügen an viele Interessierte verkauft werden. Das war neu. Zu Preisen, die sich das aufstrebende Bürgertum leisten konnte. Die Pinakothek der Moderne in München zeigt ab heute eine Ausstellung, die sich damit beschäftigt, welche Wechselwirkungen es zwischen der Kunst und der neuen Technik gab und wie zum Beispiel der Künstler Peter Paul Rubens das auch im Sinne der Selbstvermarktung für sich nutzte. Careers by Design heißt die Schau in der staatlichen grafischen Sammlung. Zeitgleich werden Arbeiten des zeitgenössischen deutsch-polnischen Zeichners und Malers Sławomir Elsner gezeigt, der sich wiederum mit Rubens beschäftigt hat. Judith Leister hat beide Ausstellungen besucht.
Case Studies on Rubens hat Sławomir Elsner seine künstlerischen Annäherungen an Rubens für die staatliche grafische Sammlung in München genannt. In 17 Blättern befragt der deutsch-polnische Maler und Zeichner Rubens Gemälde Die Geißblattlaube. Das barocke Meisterwerk von 1610 zeigt den berühmten Flamen und seine Frau Isabella Brandt vertraut in einer Laube sitzend. Michael Hering, Direktor der Grafischen Sammlung und Kurator der Ausstellung, sagt:
Diese Ideengeschichte eines einzigen Bildes, das wird hier tatsächlich erzählt und in der Originalgröße des historischen Bildes. Und immer wird die Frage gestellt, wie sieht das Bild eigentlich wirklich aus?
Elsners Paraphrasen von Rubens lösen das Bild in Pixel auf oder in intensive Farbmomente, was von Ferne ein wenig an Roy Lichtenstein oder Andy Warhol erinnert. Eine der Variationen zeigt nur ein Detail, die aufeinandergelegten Hände des Ehepaars. Gearbeitet wird bei Elsner vor allem mit Blei- und Farbstift sowie Aquarellfarben. Michael Hering über Elsners Technik.
Wie kriegt man ein Blatt in der Größe so hin, ohne dass ein Aquarell, was Sie bei Nolde noch sehen können, dann laufen die Farben zusammen und bilden Linien. Es gibt keine Linien mehr. Und jeder würde denken, das ist irgendwie Print. Wie können die Farben schwimmend geraten? Aquarell ist die große Mühsal, aber das ist es ja hier nicht mehr. Es ist ja wie ein Schwebezustand.
Elsners Arbeiten sind Abbilder, Erinnerungen an das Rubenswerk von großer künstlerischer Souveränität und auf geradezu altmeisterliche Art handwerklich perfekt. Ihre federleichten Konturen und leuchtenden Farben wirken im abgedunkelten grafischen Kabinett umso stärker. Sławomir Elsner schildert, wie akribisch sein Arbeitsprozess ist, wie viele Farbschichten er aufträgt.
Die erste Farbschicht ist so dünn, beziehungsweise so hell, dass man das Bild kaum wahrnimmt. Das entwickelt sich erst im Laufe der weiteren Schichten, also so sukzessiv dunkler. Dadurch bekommt dann auch das Bild Farbe. Aber wenn Sie die jetzt hier sehen, Minimum sind das 36 Schichten Farbe.
Wie Elsners Aquarelle, die durch die vielen Schichten wie lackiert wirken, weisen auch seine Buntstiftvariationen überraschende Eigentümlichkeiten auf. Der Künstler löst Rubens Bildmotiv in hunderte von geraden Linienbündeln auf, die einen Unschärfeeffekt erzeugen, obwohl jede einzelne Linie präzise gesetzt ist. Erst auf Distanz erkennt der Betrachter abermals das Motiv der Geißblattlaube. Hohe Virtuosität im Spiel von Original und Reproduktion zeichnet auch die Kupferstiche von Henrik Goltzius und Rubens in der Ausstellung im Nebenraum aus. Viele Werke der Careers by Design kommen aus dem Depot. Wie bekannt der niederländische Kupferstecher Goltzius um 1600 war, weiß Nina Schleif, Kuratorin der Schau.
Goltzius war europaweit bekannt. Als er nach Italien gereist ist, hat er sich tatsächlich verkleidet, damit er nicht wiedererkannt wird. Und es gab ja keine Fotos, also es gab Porträtstiche von ihm. Und das war 1590.
Goltzius galt über Jahrhunderte als Vorbild. Dagegen hat Rubens, eine Generation jünger, nicht selbst Hand angelegt, aber Kupferstiche nach seinen Werken anfertigen lassen.
Rubens hat ziemlich schnell realisiert, dass es doch sinnvoll wäre, auch eine Druckwerkstatt zu haben, weil er einfach eine große Reichweite haben würde. Und ihm war klar, dass Goltzius erfolgreicher Geschäftsmann auch war. Und 1612 macht er sich auf zu seiner ersten Hollandreise, trifft auf Goltzius. Und im Nachgang ist es eben so, dass einige der wichtigsten Goltzius-Schüler und Mitarbeiter zu Rubens gekommen sind.
Hinter den grandiosen Kulissen von antiken Göttern und christlichen Märtyrern steht also eine künstlerische Unternehmung, die bereits in den Kategorien von Auflagenhöhe und politischer Propaganda dachte. Beide, Goltzius und Rubens, machten Career by Design. Sie starben als reiche Männer.
Judith Leister über zwei Ausstellungen in der Pinakothek der Moderne in München. Es gibt Theaterstücke, bei denen ist es nicht so einfach, den Überblick über die Figuren und deren Konstellationen zueinander zu behalten. Das gilt auch für William Shakespeares eher selten gespielte Tragödie Timon von Athen, die im Athen der Antike spielt. Von Timons Großzügigkeit profitiert sein ganzes Umfeld. Freunde genauso wie Schmarotzer, Mitglieder der Oberschicht genauso wie Sklaven. Als Timon dann selbst Hilfe benötigt, wird er enttäuscht. Ist Rache nun die einzig richtige Antwort? Regisseur Andreas Kriegenburg geht dieser Frage am Theater Magdeburg nach. Michael Lages war bei der Premiere gestern Abend.
Willkommen, bienvenue, welcome. Der Gastgeber begrüßt jeden und jede an diesem Abend mit Handschlag und persönlich.
Guten Abend, oh, ist ja schon gut gefüllt hier. Ja, alle haben die Einladung bekommen und sind einfach spontan sofort angereist. Sehr schön, dankeschön.
Und Rainer Frank freut sich als Timon von Athen über alte Bekannte genauso wie über gänzlich unbekannte Gäste. Er gibt halt gern rauschende Feste, ist großzügig und verschwenderisch wie niemand sonst, lässt sich schmeicheln noch von den abgefeimtesten Schmarotzerinnen und Schmarotzern. John Lennons Welterlösungshymne Imagine singt er zu Beginn mit allen Gästen und auch wir, das Publikum, sind eingeladen und singen mit. Die Welt ist eins und alles wird gut, wie wunderbar. Timons Geld ermöglicht ihm eine Art Utopie. Doch alle um ihn herum sind vom Stamme Nimm. Als ihm die Verwalterin von Haus und Konten mitteilt, wie pleite er ist, hofft er auf Gegenleistungen von all den vielen, wie er meint, Freundinnen und Freunden. Aber die sind und waren immer falsch und die Kassen der Schnorrerinnen und Schnorrer sind dicht. Da lädt er schließlich alle noch einmal ein, serviert ihnen aber nur Wasser und Steine, bevor er sich als Eremit zurückzieht in die schlammige Wildnis der Wälder. Hier schmiedet er Rache mit fürchterlichen Flüchen.
Ihr Mütter werdet Huren, ungehorsam, befalle eure Kinder, Gauner, Irre. Pflückt graue Senatoren von den Bänken, setzt euch an ihre Stelle.
Selten entdeckt ein Theater Shakespeares zunächst so fröhliches, dann so finsteres Stück, geschrieben wohl 1606. Hierzulande hat der im Frühjahr verstorbene Frank Patrick Steckel den Text übersetzt und einst in den Bochumer Spielplan gehoben. Jetzt, bei der Wiederbegegnung in Magdeburg, hat auch Andreas Kriegenburg Steckels Fassung gewählt und deren furiosen Shakespeare-Ton. Der Regisseur durchsetzt den ersten, den Partyteil, mit mal feinerer, mal gröber, kahllauernder Ironie. Das passt gut zum langsamen Absturz des Menschenfreundes Timon, der zum Menschenfeind wird, ja zum Menschenhasser. Wenn nach der Pause die festlichen Kulissen mit dem Lilienmuster drauf, die schön rot und tiefblau leuchten können, weggeräumt sind, dann steht dieser Menschenhasser im Wald zwischen Holzstämmen, die von der Bühnendecke hängen und allemal das Zeug zu Marterpfählen hätten. Alles Äußerliche hat er derweil weggeworfen und sich selber und die letztverbliebene Unterhose mit schwarzem Modder beschmiert. Einsam will und wird er sterben. Dieser Shakespeare-Text ist sonderbar unausgegoren. Andreas Kriegenburg lässt Timon selber jammern über den dramaturgischen Unfug, der ihm zuweilen widerfährt. Plötzlich etwa hat er wieder eine große Kiste Gold und niemand weiß woher. Jetzt kann Timon den Militärstrategen Alkibiades finanzieren, der im Streit liegt mit der Athener Politik und der wiederum handelt mit dem schmierigen Senator, der einst mit an Timons Tafel saß, einen ziemlich ekligen Deal aus. Nur die Feinde von Alkibiades und Timon müssen weggeräumt werden, der Rest der Stadt darf überleben. Auch Andreas Kriegenburg interessiert, wie Übersetzer Steckel, vor allem die fürchterliche Fallhöhe zwischen Kapital und Moral. Reichtum kauft sich hier Freundschaft und geht daran in angemessen schmerzhafter Logik zugrunde. Beharrlich erklären derweil zwei kluge Köpfe, eine extrem pessimistische Philosophin und die kluge Haushofmeisterin der beratungsresistenten Titelfigur, warum die jeweilige Ambition scheitern muss, Menschenliebe wie Menschenhass. Auch mit den dramaturgischen Absonderlichkeiten ist dies ein grandioser und sehr explosiver Shakespeare-Abend. Kriegenburg hält die Fabel um den Menschenhasser mit dem fabelhaft aufgelegten Magdeburger Ensemble geschickt in der Schwebe zwischen Furor und Farce.
Timon von Athen, inszeniert von Andreas Kriegenburg in Magdeburg. Michael Lages berichtete von der Premiere. Als der britische Schriftsteller Martin Amis 2014 seinen Roman The Zone of Interest veröffentlichte, wurde das von einer internationalen Debatte begleitet. Sein deutscher und sein französischer Verlag hatten eine Publikation abgelehnt. Amis schildert in seinem Buch nämlich eine Familienidylle in Auschwitz. Im Zentrum stehen Rudolf Höss, der Kommandant des Vernichtungslagers, und seine Familie, die direkt an der Mauer zum Lager in einer großzügigen Villa mit hübschem Garten und Pool lebt. Vor wenigen Monaten kam die Verfilmung des Buches ins Kino, ohne Skandal und von der Kritik durchweg positiv bewertet. Die deutsch-argentinische Regisseurin Daniela Völker schaut nun in die Gegenwart und folgt in ihrem Dokumentarfilm Der Schatten des Kommandanten dem Sohn und dem Enkel von Höss und reist mit ihnen auch an den Ort des Verbrechens. Rüdiger Suchsland hat den Film gesehen.
Ich hatte eine wirklich schöne und idyllische Kindheit.
Einmal mehr erzählt auch dieser Film von Auschwitz. Die Geschichte der Familie von Rudolf Höss, dem berüchtigten Auschwitz-Kommandanten und Massenmörder, und ihres Verhältnisses zu dem, was der Vater und Ehemann tat. Hier wird sie gespiegelt durch die Geschichte von Anita Lasker-Wallfisch und ihrer Tochter Maya. Anita war einst Mitglied des Mädchenorchesters von Auschwitz, überlebte die Shoah und ist heute fast 100 Jahre alt. Der Film führt Opfer und Täter, führt also unvereinbare Perspektiven zusammen. Dies ist zugleich ein hochinteressanter Film wie ein hochproblematischer. Beginnen wir mit den Pluspunkten. Es gibt einige ausgezeichnete und selten zu sehende Bilder, die dieser Film auf der großen Leinwand präsentiert. Es sind dies Bilder der industriellen Ermordung der europäischen Juden. Es sind auch die 5, 6 so bizarren wie entlarvenden Szenen, die diesen Film einzigartig machen. Eine davon zeigt, dass dies entgegen dem Anschein keine persönliche Geschichte ist, sondern eine allgemeine. Denn es kommt hier zwar zu einem bizarren Moment der Begegnung von Anita Lasker-Wallfisch mit Hans-Jürgen Höss, dem zweiten Sohn des berüchtigten Lagerkommandanten von Auschwitz, und seinem Enkel Kai.
Ich habe nie einen Überlebenden aus dem Konzentrationslager getroffen.
Son of the Commandant walking into my house. Ein historischer Moment.
Wer hätte das gedacht?
Die Begegnung ist bizarr, denn was hat man sich schon zu sagen? Selbst als Hans-Jürgen Höss um Vergebung bittet und dies ohne Frage ehrlich und ernst meint, stellt sich sehr schnell die Frage ein, wer denn hier wem und wofür überhaupt vergeben könnte. Das Nebeneinander von Möglichem wie Unmöglichem, von Hölle und Idyll und der Abgrund zwischen beiden ist das Thema dieses Films. Und die Frage, wie weit es sich um ein falsches Idyll handelt, wenn es direkt neben der Hölle liegt, sie ist das zweite Thema. Es geht auch um das Allgemeine. Wie können Juden und Deutsche, wie können die Nachfahren der Täter und die Nachfahren der Opfer heute miteinander überhaupt kommunizieren? Über den Abgrund hinweg, der sie und ihre Schicksale und ihre Familiengeschichten trennt. Trennen muss. Aber dieses Nebeneinander birgt auch unendliche Gefahren und nicht allen von ihnen entgeht dieser Film. Dies ist immer wieder auch die Geschichte einer Verdrängung. Einer Verdrängung, die, wenn man ihr im Kinosaal ganz konkret ausgesetzt ist, fast unerträglich wird. Einer Verdrängung, in der die Kinder immer wieder ihren Vater als guten Vater beschreiben, ihre Kindheit als Idylle immer wieder bestreiten, selbst den Lärm der Todesfabrik direkt hinter der Mauer ihres Gartens gehört zu haben. Das Ganze hat großen historischen Wert, um späteren Generationen eine kaum glaubliche Verdrängung und Verleugnung vor Augen zu führen. Und zugleich bleibt man als Beobachter unsicher, was dieser Film in der Gegenwart wirklich tun soll und bewirken kann. In Deutschland, dem Land der Täter und vieler Opfer, da könnte dieser Film allerdings zumindest eines, verhärtete Fronten und Lager zum Sprechen zu bringen. Denn wegsehen und weghören kann man hier nicht mehr.
Rüdiger Soßland über den Dokumentarfilm »Der Sohn des Kommandanten«. Ab gestern ist er im Kino. In Sachsen-Anhalt wird Kultur auf Spitzenniveau gefördert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Sachsen-Anhalt liegt nämlich bundesweit auf Platz 3 der Bundesländer, die Kultur fördern, direkt hinter dem Saarland und Rheinland-Pfalz. So zu lesen in einem Impulspapier, zu dem sich heute Rainer Rober, CDU-Kulturminister des Landes, äußerte. Diese hervorragenden Werte für unser Bundesland erfüllen uns mit Stolz, sagte er in Magdeburg. Die vielen Aktiven in den Kulturvereinen seien ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft. Der Minister betonte, die Landesregierung wolle die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich weiter verbessern. Vermutlich muss man sich dazu zukünftig auch immer mal wieder mit der AfD abstimmen, denn diese ist bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag in Sachsen-Anhalt ja stärkste Kraft geworden. Er bete jeden Tag. Herr, erhalte mir meinen Sinn für Humor. Das sagte Papst Franziskus vor 100 Comedians aus aller Welt, die er zu einem Treffen in den Vatikan eingeladen hatte. Er dankte ihnen für ihre Arbeit und betonte, dass sie mit Humor und Ironie Menschen zum Lachen bringen, Grenzen und Vorurteile überwinden, Hoffnung geben und auf positive Weise Probleme ansprechen. Und das sei ja gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Aus Deutschland waren unter anderem Meltem Kaptan dabei und der Münchner Michael Mittermeier. Er hatte ein besonderes Geschenk für Franziskus im Gepäck, passend zur heute startenden Fußball-EM.
Hinten drauf stand Franziskus und die 10 von Maradona, weil er ist Argentinier. Und Maradona 10 ist auch gleich 10 Gebote. Und ich wollte den Papst zum Lachen bringen. Und er hat gelacht. Also hier Franziskus 10, Maradona, er hat gelacht.
Nach dem Treffen mit den Comedians, da ging es weniger heiter weiter für den Papst. Er hat heute auf dem G7-Gipfel in Bari über künstliche Intelligenz gesprochen. Das Haus der Geschichte in Bonn, das will sich neu erfinden. Das Museum ist eines der meistbesuchten, doch im September schließt es seine Dauerausstellung und wird für rund 25 Millionen umgestaltet. Seit 30 Jahren verknüpft man hier Politik und Alltagsgeschichte, zeigt einen sowjetischen Panzer oder den Bauch eines Rosinenbombers aus der Zeit der Berliner Luftbrücke. Nun will man die Themen ein wenig anders gewichten und mehr Platz für die Zeit nach der Wiedervereinigung, die Globalisierung und Migration sowie auch den Klimawandel in den Mittelpunkt stellen. Die Renovierung soll ungefähr ein Jahr dauern. Ron Simmons hat 4-mal einen Tony Award gewonnen, den US-amerikanischen Oscar der Theaterbranche. Ursprünglich hat er einen Abschluss in Computerwissenschaften gemacht, als Manager in diesem Bereich gearbeitet, bevor er sich mit fast 40 Jahren entschloss, eine Schauspielschule zu besuchen. Ron Simmons hatte kleine Rollen in Filmen und Serien, machte sich aber vor allem als Produzent von Theaterstücken schwarzer AutorInnen am Broadway einen Namen. Gestern ist er im Alter von 63 Jahren gestorben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg. Zum G7-Treffen im italienischen Bari gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.